Herr Hebig, wir wagen heute den großen Rundumschlag und blicken auf die Krisen der letzten Jahre. 2020 Corona, 2022 der Ukraine-Krieg mit all den Folgen für die Energieversorgung, 2023 der Terrorangriff der Hamas auf Israel und 2024 nun die Krise in der Automobilbranche. Immer wieder gab es in der Vergangenheit große Verwerfungen mit entsprechenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Diese Krisen sind sehr unterschiedlich. Gibt es etwas, das Sie gemeinsam haben?
Es ist ein bisschen flapsig, was ich jetzt sage, aber wir kommen irgendwie durch. Also ich glaube, das kann man festhalten. Wenn wir jetzt an die Covid-Situation denken, 2020, wir sind jetzt Ende 2024, schon 4,5 Jahre her, ja, ich trage keine Maske mehr. Gestern habe ich 2 Menschen gesehen, die meine Maske getragen haben, aber ich trage keine Maske mehr. Und wenn ich dran denke, damals, als wir mittendrin waren oder als das Ganze losging, haben wir gedacht, oh Gott, überlebt die Menschheit das? Und sie hat es überlebt. Mhm. Ne? Und auch als die Situation in der Ukraine begonnen hat, da war es ja so, dass wir uns gefragt haben, wo kriegen wir jetzt unser Gas her? Und am Ende haben sich Workarounds oder Lösungen ergeben dafür. Und ich glaube, das ist etwas, was man festhalten sollte und gerade in der etwas dunkler werdenden Jahreszeit, wir hatten es eben im Vorgespräch ein bisschen, ist jetzt Oktober, da darf man ruhig mal so ein bisschen die Lichtblicke auch sehen. Am Ende, glaube ich, sind wir Menschen in der Lage, immer Lösungen zu finden. Individuell, aber auch als komplette Menschheit, und das ist, glaube ich, das, was die Krisen bisher gemeinsam haben. Wir haben es irgendwie hingekriegt.
Das heißt, ein bisschen Optimismus ist angesagt. Aber dass wir das in Deutschland zumindest einigermaßen hinbekommen haben, wenn wir zum Beispiel mal an Corona denken, die ganzen Schließungen, die Gastronomen, da gab es Hilfsangebote. Zu Recht wurde die Bürokratie da kritisiert, aber es gab sie zumindest. Welche grundsätzlichen Sicherungssysteme gibt es bei uns? Stichworte Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Transfergesellschaften.
Gut, wenn der Betrieb oder wir individuell das einfach nicht so gut hinbekommen, dann wäre natürlich, wenn ich den Job wirklich verlieren sollte, ans Arbeitslosengeld 1 zu denken. Das normale Arbeitslosengeld, das wir bekommen, 60-67% vom Netto, immer in Abhängigkeit davon, ob ich Unterhaltsverpflichtungen habe oder nicht. Und das ist die gesetzliche Versicherung, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzahlen. So, das kriege ich irgendwie so zwischen 6 Monate und 2 Jahren sind es, glaube ich. Das hängt ein bisschen an meinem Alter. Dann kann das Arbeitslosengeld 2 eine Rolle spielen. Das ist, was wir vorher Hartz IV hatten, jetzt Bürgergeld. Heißt, kriege ich 563 Euro, wenn ich richtig nachgeschaut habe, als Single gerade oder 1012 Euro als Paar, als Bedarfsgemeinschaft und ein paar andere Sachen, unter anderem die Miete werden noch übernommen. Wenn der Betrieb, jetzt denken wir gerade mal an die Covid-Situation, wo ja bestimmte Betriebe, gastronomische beispielsweise, Hotellerie, so ihren Betrieb nicht mehr aufrechterhalten konnten, da hat das Kurzarbeitergeld eine große Rolle gespielt. Da habe ich weiterhin mein Arbeitsverhältnis gehabt, aber ich habe mein Geld nicht mehr in voller Höhe erhalten. Das Insolvenzgeld, wenn es dann jetzt nicht mehr klappen sollte mit dem Betrieb und der Betrieb nicht nur schließt, sondern wirklich pleite geht. Die Insolvenz ist ja keine geordnete Betriebsschließung mit Kündigung und ich kriege meinen Lohn, mein Gehalt bis zum letzten Tag, sondern dann fällt alles über den Betrieb sozusagen her. Dann kriege ich 3 Monate lang das Insolvenzgeld. Und dann gibt es noch die Transfergesellschaften. Wenn jetzt ein größerer Betrieb sagt, wir müssen einen Teil schließen oder müssen uns komplett schließen, dann kann so eine Transfergesellschaft sinnvoll sein. Das Transferkurzarbeitergeld kann dann gezahlt werden. Und ich habe eben als Betrieb auch die Möglichkeit, das Ganze koordiniert zu machen. Im Gegensatz zur Insolvenz, die ist häufig, so wie ich sie erlebt habe, dann doch eher unkoordinierterer Natur.
Und grundsätzlich sind auch weitere Maßnahmen vorstellbar, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, das in Anführungszeichen systemrelevant ist, dann wird ja die Politik öfter mal auch tätig.
Genau, die greift den einzelnen Betrieben dann unter die Arme, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch gerade in diesen Tagen durchaus heiß diskutiertes Thema, wo sollte sich die Politik einmischen in die Dinge. Ne? Bei den großen Konzernen oder größeren tut es dann mal eher. Ne? Und bei vielen kleineren, die sitzen dann da und haben ganz, ganz große Auflagen zu erfüllen. Und das ist das, was mir meine Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die Unternehmerinnen und Unternehmer der Region auch immer wieder sagen. Ich als kleiner mittelständischer Betrieb, ich muss da so viel machen, damit die Politik mal eingreift und was tut. Ne? Und bei den Großen, da ist das fast selbstverständlich. Die sind aber, ob sie jetzt groß sind oder nicht, die bei den Systemrelevanten, die wirklich eine ganze Region oder auch vielleicht ein ganzes Land irgendwie sonst in Schwierigkeiten bringen würden, ist das natürlich ein anderes Level. Da geht es nicht nur um Arbeitsplätze in dem Betrieb, sondern auch weit darüber hinaus um Dinge.
Trotzdem staunt man ja schon manchmal. Jetzt ist die Bundesregierung also auch Kreuzfahrtschiffbauer.
So ist es. Das ist genau so ein Beispiel. Genau so, ja.
Wie sollte ich mich, wollen wir mal wieder auf die Mikroebene kommen, als Arbeitnehmer grundsätzlich verhalten, wenn ich feststelle, mein Unternehmen droht in eine Krise zu rutschen? Vielleicht stellt man es ja schon früh fest.
glaube, diese grundsätzliche Haltung, dass man sagt, up-to-date bleiben, qualifiziert bleiben, das ist grundsätzlich, glaube ich, immer ein guter Tipp. Ne? Mhm. Weil ob jetzt der Betrieb in Krise ist oder nicht, wenn ich qualifiziert bin, wenn ich meine sogenannten Hard Skills gut aufgestellt habe, das heißt, ich bin entweder breit, habe mich breiter aufgestellt oder bin grundsätzlich breit aufgestellt oder bin in der Tiefe gut aufgestellt, habe ein gutes Fachwissen in irgendeinem Bereich. Das ist etwas, was man sicherlich tun kann und tun sollte. Und auch bei den sogenannten Soft Skills, ich werfe mal gerade wieder so ein bisschen mit so englischen Begriffen um mich, bei den Soft Skills, also den Dingen, die nicht rein fachlich sind, bei den überfachlichen Themen, auch da gut aufgestellt zu sein, zum Beispiel gut organisiert zu sein oder gut in der Kommunikation zu sein, kommunikationsstark zu sein, verlässlich zu sein, also diese preußischen Tugenden, wie man es an anderer Stelle vielleicht auch mal genannt hatte, da eben darauf achten, dass ich da gut unterwegs bin und grundsätzlich flexibel zu sein. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil so eine Krise trifft mich natürlich als Person immer dann besonders hart, wenn ich eigentlich sehr, sehr zugeschnitten auf den Job bin, beziehungsweise Job sehr, sehr zugeschnitten wurde, auch über die Jahre auf mich. Mhm. Und dann gibt es so eine Situation, dann ist das natürlich viel, viel dramatischer, als wenn ich sage, okay, so ein bisschen flexibel bin ich ja auch. Ich weiß, was ich will, ja, und ich würde auch gerne diesen oder jenen Job machen, aber wenn ich genau den nicht kriegen kann, gut, dann schaue ich eben auch links und rechts und kann dann auch auf andere Weise beruflich zufrieden werden.
Mhm. Dazu braucht es aber auch die richtigen Rahmenbedingungen. Wie beurteilen Sie das eigentlich aktuell? Wenn also jemand zum Beispiel in der Autobranche gearbeitet hat, arbeitslos wird und mit, sagen wir mal, Anfang 50 in einer Auffanggesellschaft landet und dann so positiv ist, wie Sie das geschildert haben und sich sagt, ich möchte jetzt noch was ganz anderes machen. Eine Umschulung zur Krankenpflegerin. Ist das so einfach möglich?
Ich glaube, wenn dieses Mindset, was Sie gerade erwähnt haben, wenn die Person das möchte, wenn das vorhanden ist, dann sehe ich das absolut so. Das glaube ich total. Ne? Also die, wenn ich jetzt an denjenigen in der Automobilbranche denke, nehmen wir an, das ist ein Kfz-Mechatroniker, der wird wahrscheinlich auch gewisse handwerkliche Fähigkeiten haben. Die braucht man als im Bereich der Pflege auch, so meines Wissens zumindest. Ne? Und Empathie dann vielleicht ein bisschen mehr, sage ich mal, als man das jetzt braucht, wenn man mit so einem Automobil oder Teilautomobil arbeitet. Ja, aber ich glaube, da sehe ich durchaus Brücken und Chancen, darüber zu gehen. Ne? Die Frage ist, wie ist die innere Einstellung? Will ich das wirklich? Oder habe ich das Gefühl, nee, eigentlich hätte ich immer Anspruch lebenslang und fast darüber hinaus auf den Job gehabt und eigentlich hätte ich den auch fast am liebsten an meinen Nachwuchs vererbt. Ne? Das war ja früher so, der eine oder andere mag es wissen, da hat man Jobs teilweise vererbt, auch über Generationen, das ist ja bei uns nicht so. Ne? Ich kann ja meinen Job nicht vererben, das geht ja nicht. Aber wenn ich natürlich dieses Mindset habe, dass ich sage, eigentlich habe ich eine lebenslange Arbeitsplatzgarantie, ja, und ich will hier auch eigentlich gar nicht raus, ich tue nur so, als ob ich was anderes machen wollen würde. Das ist oft zum Scheitern verurteilt.
Ja. Was würden Sie eigentlich Arbeitgebern raten? Also, wir sprechen jetzt nicht über den Vorstand von Volkswagen, was die machen sollten, sondern stellen wir uns einen mittelständischen Betrieb vor, der in Schwierigkeiten gerät, und zwar unverschuldet, weil die Rahmenbedingungen sich halt massiv geändert haben. Wie sollte der Chef damit umgehen?
Ich glaube, schon im Vorfeld dieses Thema Flexibilität, was ich eben mit Blick auf die Arbeitnehmer gesagt hat und Arbeitnehmerinnen, grundsätzlich sollte der Chef darauf achten oder der Arbeitgeber, der Unternehmer, die Unternehmerin, dass eben so eine gewisse Flexibilität da ist, dass, wenn bestimmte Rahmenbedingungen eintreten, ein Betrieb sich auch ändern kann. Es gab bestimmte Betriebe zum Beispiel, die konnten, Sie haben anfangs unseres Gesprächs die Covid-Krise angesprochen, wir haben Betriebe gehabt, die hatten so eine Kultur, ich will jetzt nicht sagen Vertrauenskultur, weil dann würden einige sagen, oh, wir haben auch eine Vertrauenskultur, aber zu Hause soll trotzdem keiner arbeiten, ja. Aber die hatten eine bestimmte Kultur, denen fiel es leichter, dass die Leute dann von zu Hause arbeiten konnten. Ne?
Ja.
So, die konnten schneller umstellen, ja. Und flexibel in dieser Hinsicht bleiben, ne? Und auch diese Flexibilität vorleben, auch als Chef, als Chefin, als Unternehmer, als Unternehmerin, auch wirklich sagen, naja, wir haben keine Garantie, dass so wie wir heute existieren, dass das auch in 5 Jahren noch so ist und in 10 Jahren noch so ist, aber wir kriegen das trotzdem hin, weil wir gut sind, weil wir kreativ sind, ja. Und wenn man das so vorlebt, ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr gute Bedingung, wenn man natürlich dem Arbeitnehmer das Gefühl gibt, du, wenn du hier in Rente gehst, dann wirst du genau dieselben Handgriffe machen, das ist in 30 Jahren, aber egal, dann wirst du genau dieselben Handgriffe machen, die du heute machst, gut, dann ist natürlich klar, wenn dann solche Einschläge kommen, dann werde ich als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer ja eher panisch werden, dann werde ich eher Probleme haben, mich relaxed und resilient durch den Tag zu bewegen, als wenn ich das Gefühl habe, Gott, wir kriegen das schon hin und wir sind einfach gut. Ne? Auch wenn wir nicht genau den Handgriff machen, sondern anderen. Wir sind einfach gut, wir können das.
Und Transparenz gehört sicherlich auch dazu. Immer den Stand der Dinge kommunizieren, damit gar nicht erst die Gerüchteküche brodelt.
Richtig, richtig. Mhm. Das ist, also eine Gerüchteküche ist etwas, was man nicht haben möchte. Ne? Und wenn der Flurfunk wirklich die Themen im Betrieb dominiert, dann ist man vermutlich an einem Punkt angekommen, wo man sich fragen sollte, wie will ich mich kulturell aufstellen, um für die nächste Krise ideal gewappnet zu sein?